Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag, liebe Freunde. Sie hören die Wochenschau, eine Übersicht über das Geschehen in der Tschechischen Republik in der vergangenen Woche. Redaktion hatte Jitka Mladková, am Mikrofon ist Markéta Maurová. Das tschechische Kabinett ist am Montag in Brno-Brünn zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammengekommen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem ein Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage im südmährischen Landkreis und ein Gesetzentwurf über die Wahlen zum Europaparlament, in dem Tschechien künftig 20 Sessel besetzen soll. In Wien haben am Montag die Präsidenten der Wirtschaftskammern Österreichs und Tschechiens, Christoph Leitl und Zdeněk Sommer, verhandelt. Sie einigten sich darauf, dass sich die offenen tschechisch-österreichischen Probleme, wie das Atomkraftwerk Temelin und die sogenannten Benešteck-Räte, bisher nicht auf die gegenseitigen Beziehungen ausgewirkt haben. Im Handelsaustausch zwischen beiden Ländern wurden im Vorjahr historische Rekorde verzeichnet. Das Abgeordnetenhaus hat am Dienstag entschlossen, den Aufenthalt tschechischer Soldaten in Afghanistan mit Obligationen im Wert von 600 Millionen Kronen zu bezahlen. Ein Teil des 6. Feldlazaretts ist dort bereits im Einsatz. Tschechische Ärzte sollen sich um Angehörige der nach Afghanistan entsandten internationalen Truppen kümmern und gleichzeitig auch der einheimischen Bevölkerung helfen. Am Mittwoch, dem 8. Mai, wurde an vielen Orten Tschechiens der Beendigung des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung des Landes gedacht. Aus diesem Anlass legten die obersten Repräsentanten des Staates Kränze am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Prager Hügel Vítkov nieder. Der tschechische Premier Miloš Zeman nahm an der Eröffnung der nationalen Exposition im ehemaligen KZ Auschwitz in Polen teil, die an das tragische Schicksal von 45.000 tschechoslowakischen Bürgern erinnern soll. Am Donnerstag hat das Abgeordnetenhaus dem Ankauf von 24 Überschallflugzeugen des Typs Sias 39 Gripen zugestimmt. Nach der erforderlichen Billigung durch den Senat könnte die tschechische Luftwaffe im Jahre 2004 über die ersten Maschinen aus der Produktion des britisch-schwedischen Konsortiums verfügen. Die Kosten, die sich auf 60 Milliarden Kronen, das heißt ca. 2 Milliarden Euro, belaufen sollen, will die Regierung durch Einnahmen aus der Privatisierung decken. Ihren Anspruch auf die Rückgabe der während des Zweiten Weltkrieges beschlagnahmten Kunstwerke können Juden und deren Verwandte bis Ende des Jahres 2006 in der Tschechischen Republik erheben. Eine entsprechende Gesetzesnovelle wurde am Donnerstag im Abgeordnetenhaus mit einer überwiegenden Mehrheit der Stimmen gebilligt. Zum 8. Mal wurde in Prag die internationale Buchmesse Die Welt des Buches eröffnet. 28 Länder sind hier durch insgesamt 481 Aussteller vertreten. Davon sind 250 aus dem Ausland gekommen. Soweit die Wochenschau im deutschsprachigen Programm von Radio Prag, geht es gleich weiter. In unserem Programm geht es weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Diesmal wirft Katrin Bock einen Blick auf die Befreiung Prags im Mai 1945. In der anschließenden Touristensprechstunde berichtet Markéta Maurová über die Waldsteintage in Jičín.
Seit der samtenen Revolution von 1989 wiederholen sich immer wieder Diskussionen darüber, wer nun eigentlich Prag im Mai 1945 von den deutschen Besatzern befreit hat. Kein Zweifel herrscht daran, dass russische Soldaten dabei eine recht große Rolle spielten. Doch über 40 Jahre lang wurde verschwiegen, dass viele dieser russischen Soldaten nicht zur Roten Armee gehörten, sondern deutsche Wehrmachtsuniformen trugen und zur sogenannten russischen Befreiungsarmee des General Vlasov gehörten.
Odpor byl zhlaceně postupně likvidován. Brzy se to ohlásí.
Der Aufstand gegen die deutschen Besatzer begann in Prag am 5. Mai 1945 im Rundfunkgebäude im Prager Zentrum. Organisiert wurde er vom kurz zuvor entstandenen tschechischen Nationalrat. Vom Rundfunkgebäude aus sendeten die tschechischen Aufständischen ihre verzweifelt klingenden Hilferufe auf Englisch und Russisch an die Alliierten mit der Bitte, ihre Truppen so schnell wie möglich nach Prag zu schicken.
Говорит Прага, пребывание города Праги на все союзные армии.
Als die Prager allein und schlecht ausgerüstet ihren Aufstand begonnen hatten, hatte ihre Führung keine Ahnung, wo sich gerade die Rote Armee oder die Amerikaner befanden. Gehört wurden die vom Prager Rundfunk ausgestrahlten Hilferufe von Soldaten, mit denen die tschechischen Aufständischen nicht gerechnet hatten, den Soldaten der russischen Befreiungsarmee. Diese hatten bereits ein recht bewegtes Schicksal hinter sich. Angeworben wurden sie in deutschen Kriegsgefangenenlagern. In ihren Reihen befanden sich überzeugte Antikommunisten, von Stalin und seiner Kriegsführung enttäuschte und solche, die hofften, in dieser Armee den Krieg besser überleben zu können als in den Kriegsgefangenenlagern. Nach seiner Niederlage gegen die Wehrmacht bei Leningrad schloss sich im Sommer 1942 General Andrei Vlassov dieser Armee an und wurde deren Oberbefehlshaber. Vlassov war von Stalins die Kriegsführung betreffenden Entscheidungen enttäuscht und sah in der Bildung einer antikommunistischen russischen Befreiungsarmee eine Möglichkeit, Stalins Herrschaft in Russland zu beenden. Dass er sich dabei in den Dienst Hitlers stellte, scheint für Vlassov kein Problem gewesen zu sein. Bis Anfang 1945 kamen die rund 900.000 Soldaten der Befreiungsarmee nicht zum Einsatz. Erst als die Lage immer aussichtsloser wurde, entschloss sich die Wehrmachtsspitze, sie einzusetzen. Von entscheidender Bedeutung waren die Russen allerdings nicht. Mit dem Näherrücken der Roten Armee wurde Vlassov und seinen Soldaten ihre gefährliche Lage bewusst. Sollten sie in russische Kriegsgefangenschaft gelangen, so war ihnen als Landesverrätern die Todesstrafe gewiss. Deshalb wollten sie in amerikanische Kriegsgefangenschaft kommen. Eine antideutsche Kriegshandlung auf ihrem Weg in diese war für die politische Reihenwäsche recht nützlich. Und so entschloss sich Sergei Bunyatschenko, Befehlshaber der sich gerade in Nordböhmen befindenden Truppenteile der Befreiungsarmee, dem aufständischen Prag zu Hilfe zu eilen.
Hello, hello, here is Prague, here is Prague, here is Prague.
Hallo, hallo, hier ist Prag, hier ist Prag. An die amerikanischen und britischen Piloten über Böhmen. In der Region von Spraslav und Beroun befinden sich die Truppen von General Vlassov, die auf unserer Seite kämpfen. Sie sehen aus wie Deutsche, tragen die gleichen Uniformen wie deutsche Soldaten. Hallo, hallo!
Here is Prague! Here is Prague! Here is Prague!
In Prag reagierte man mit gemischten Gefühlen auf diese unerwartete Hilfe. Die Lage der Aufständischen war am 6. Mai alles andere als gut. Die deutschen Einheiten, die in der Mehrzahl waren und um einiges besser ausgerüstet waren, hatten begonnen, die Stadt von Flugzeugen aus zu bombardieren. Jede Hilfe war deshalb willkommen. Aber die Prager kannten die zweifelhafte Herkunft dieser Russen, deren Oberbefehlshaber Vlassov im November 1944 von Karl Hermann Frank empfangen worden war, als in Prag die Gründung eines Komitees zur Befreiung der Völker Russlands unter der Schirmherrschaft führender Vertreter der nationalsozialistischen Besatzer und der SS stattfand. Kein Wunder, dass die in Wehrmachtsuniformen gekleideten russischen Soldaten in Prag einige Verwirrungen auslösten. Für Aufklärung sorgte unter anderem der Rundfunk.
Die Nacht hindurch und am frühen Morgen hat der Prager Rundfunk den vaterländischen Kämpfern Informationen vermittelt, die Truppen von General Vlassov betreffen. Diese Truppen kämpfen auf unserer Seite und sind in deutsche Uniformen gekleidet, die mit Trikoloren in den slawischen Farben gekennzeichnet sind. Auf ihren Panzern befinden sich die tschechoslowakische Fahne und weiße Streifen. An ihren Mützen haben die Soldaten ein ovales Abzeichen. Auf den linken Arm ihrer Wehrmachtsuniform sind die großen Buchstaben POA genäht. Achtung! Diese Soldaten kämpfen auf unserer Seite.
Am 6. und 7. Mai griffen die Vlassov-Soldaten in Prag aktiv ein und halfen den Aufständischen enorm. Unter anderem besetzten sie den Flughafen in Ruzinje, von wo aus die deutschen Bomber gestartet waren. Von der Prager Bevölkerung wurden diese Russen als Befreier gefeiert, denn sie haben mit Sicherheit einigen Pragern das Leben und Prag vor größeren Zerstörungen gerettet. Doch der tschechische Nationalrat weigerte sich, die russischen Soldaten in Wehrmachtsuniformen als ihre Verbündeten zu akzeptieren und sie damit als gleichberechtigte antifaschistische Kämpfer anzuerkennen. Zu groß war die Angst vor dem sowjetischen Verbündeten, dessen Soldaten jede Stunde in Prag erwartet wurden. Am Abend des 7. Mai verkündete der tschechische Nationalrat im Rundfunk seinen Standpunkt.
Česká národní rada prohlašuje, že akce generála Vlasova proti německým vojskům.
Der tschechische Nationalrat verkündet, dass die antideutsche Aktion des General Vlasov eine eigene Angelegenheit dieser Einheiten ist und der tschechische Nationalrat keine politischen Abkommen mit ihnen abgeschlossen hat. Die Kooperation der militärischen Aktionen gegen die Nazis unterliegt den militärischen Stäben des tschechischen Nationalrats.
Zur Erklärung ihrer Situation hatten die Vlasov-Soldaten Plakate in Prag aufgehängt. Außerdem forderten sie, dass im Rundfunk ihre Erklärung in drei Sprachen verkündet werden sollte. Ein Bevollmächtigter von Präsident Beneš hatte den Nationalrat gewarnt, mit, Zitat, diesen Verrätern, die sich in letzter Sekunde retten wollen, Verhandlungen aufzunehmen. So wurde den russischen Soldaten in Wehrmachtuniform gedankt, doch nicht geholfen.
Achtung, Achtung! Soeben wird gemeldet. Pilsen meldet seine Befreiung. Amerikanische Panzereinheiten rollen von Panzereinheiten Prag. Die Panzerspitzen jetzt wahrscheinlich in Rakonitz und Zitz. Amerikanische Tiefflieger vernichten deutsche Panzereinheiten bei Prag und auf den Landstraßen.
Nach den gescheiterten Verhandlungen mit dem tschechischen Nationalrat zogen die russischen Soldaten in der Nacht zum 8. Mai aus Prag Richtung Westen ab, in der Hoffnung, die amerikanische Armee rechtzeitig zu erreichen. Am 9. Mai verhandelte Vlasov mit Befehlshabern der US-Armee in Pilsen, doch die Amerikaner hielten sich an zuvor mit der Sowjetunion geschlossene Abkommen. Alle russischen Soldaten der Befreiungsarmee wurden an die Rote Armee ausgeliefert. Die meisten von ihnen landeten nach kurzen Prozessen in sibirischen Arbeitslagern. 11 Befehlshaber aber wurden im August 1946 in Moskau hingerichtet. Unter ihnen waren auch General Andrei Vlasov und Sergei Bunyatschenko, der Befreier von Prag. 300 Vlasov-Soldaten waren während ihrer zweitägigen Beteiligung am Kampf um Prag gefallen.
Das Protektorat und die deutsche Verwaltung existieren nicht mehr. Der größte Teil ihrer Vertreter befindet sich in den Händen der tschechoslowakischen bewaffneten Kräfte und des tschechoslowakischen Nationalrates. Stellt augenblicklich jeden unnützen weiteren Widerstand ein und ergebt euch den tschechischen bewaffneten Kräften. Ihr werdet behandelt wie Gefangene nach dem internationalen Recht.
Am 8. Mai traf in Prag die Nachricht von der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht ein. Am gleichen Tag unterzeichnete der Befehlshaber der Wehrmacht in Prag die bedingungslose Kapitulation seiner ihm unterstehenden Truppen. In den frühen Morgenstunden des 9. Mai trafen schließlich die ersten Einheiten der Roten Armee in Prag ein. An jedem Tag fanden die letzten kleinen Gefechte in Prag statt. Die böhmische Hauptstadt war nach über 6 Jahren wieder frei. Noch heute werden Diskussionen über General Vlasov und seine Truppen geführt. Ihre Hilfe beim Prager Aufstand war groß, sodass sie wohl zu Recht als Mitbefreier von Prag gelten dürfen. In ihrer russischen Heimat aber ist eine Beurteilung nicht so einfach. Für die einen sind sie Landesverräter, für die anderen Helden, da sie als Erste den bewaffneten Kampf gegen Stalin wagten. Nur leider auf der falschen Seite. Und das war's auch schon für heute. Auf ein Wiederhören in 2 Wochen freut sich Katrin Bock.
Radio Prag veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen großen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors, den Prager Brauereien, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für 2 Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. ein Rückflugticket aus der Hauptstadt ihres Herkunftslandes. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag, T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni.
Die Stadt Jičín, die etwa 100 Kilometer nordöstlich von Prag am Fuße des Riesengebirges liegt, wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Sie erlebte jedoch ihre größte Blütezeit erst 400 Jahre später, als sie dem berühmten Feldherrn und Herzog von Friedland, Albrecht von Waldstein, gehörte. Und gerade in die Waldsteinzeit, in die Zeit des 30-jährigen Krieges, wollen wir Sie in der heutigen Touristensprechstunde begleiten. Im Studio warten auf Sie Markéta Maurová und Martin Ježek. Touristensprechstunde.
Die Gestalt von Albrecht Eusebius Wenzel von Waldstein bzw. Wallenstein, dem Herzog von Friedland und kaiserlichen Generalissimus im Dreißigjährigen Krieg, müssen wir Ihnen kaum vorstellen. Wir möchten heute die Stadt Jičín besuchen, die der Herzog von Friedland als seine Residenz wählte. Nach dem gescheiterten Aufstand der böhmischen Stände und der Schlacht am Weißen Berg 1620 machte Albrecht von Waldstein das Erbrecht nach seiner Mutter geltend. Später wurde er zum Verweser des schwachsinnigen letzten männlichen Mitglieds des Geschlechts Smischitzky, dem Jičín bis zu jener Zeit gehörte, und gewann weiteren Grundbesitz. Es gelang ihm allmählich aus 64 Herrschaften Nordböhmens das Fürstentum von Friedland zu schaffen, das später zum Herzogtum erhoben wurde. Als Zentrum der Herrschaft wählte er Jičín. Paradoxerweise erlebte so die Stadt in der ersten Hälfte des vernichtenden Dreißigjährigen Krieges ihren größten Aufschwung.
Albrecht von Waldstein lud überwiegend italienische Architekten und Künstler ein und leitete einen radikalen Umbau der Stadt ein, der deren Bedeutung entsprechen sollte. Während die Vorbereitungen zum Bau des Waldstein-Palastes in Prag den Abriss von etwa 30 Bürgerhäusern forderten, sollte bei der Realisierung des Jičíner Plans die ganze Stadt umgestaltet werden. Es entstanden dort Projekte für herrschaftliche wie auch öffentliche Bauten, aber auch für bürgerliche Häuser. Nach dem Wunsch des Bauherrn sollten die Stadt und die Residenz ein einheitliches Ganzes bilden.
In den Jahren 1625 bis 1633 wurde das auf der Südseite des Marktplatzes stehende Schloss nach einem Projekt von Andrea Spezza umgebaut. Am Schloss wurden Gärten angelegt und es entstanden ein Lustschloss und ein Wildgehege. Die Straßenfront des Schlossgebäudes trägt heute allerdings Merkmale des letzten Umbaus im Empire-Stil, der auf die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgeht.
In der Nachbarschaft des Schlosses wurde von 1627 an eine neue Kirche gebaut. Das als Bischofsdom gedachte Gotteshaus wurde zu dem heiligen Jakob, dem Größeren, geweiht. Da die geplante Gründung eines Bistums in Jičín infolge langwieriger Verhandlungen mit der päpstlichen Kurie nicht zustande gekommen war, blieb das ursprüngliche Projekt unvollendet.
Im Dezember 1622 kamen Jesuiten nach Jičín und im nachfolgenden Jahr stimmte Waldstein der Gründung eines Jesuitenkollegs zu. Außer dem Jesuitenorden hatte er auch die Kartäuser Mönche nach Jičín berufen und für sie einen Klosterkomplex bei dem nahen Wallgitz errichten lassen.
Hinter dem Fluss Cidlina schließlich wuchs von 1624 an die Neustadt, ein Viertel von Handwerkern und Landwirten. In dieser neuen Siedlung wurde ein großer Friedhof angelegt. In seiner Nähe wurde die Kirche der Jungfrau Maria de Salle errichtet. Außerdem entstanden dort ein Spital und zwei Manufakturen, eine Lorgerberei und eine Schneiderei.
Aber nicht nur die eigentliche Stadt erlebte mit Waldstein eine Zeit der großen Wandlung. Der Herzog weitete seine Aktivitäten auch in die Umgebung aus. Bis heute können wir die Spuren einer frühbarocken Landschaftskomposition erkennen, die er initiierte. Er ließ einen symmetrisch angelegten Garten bauen, der ästhetisch und funktionell mit dem Bau um den Ehrenhof und der Loggia verbunden ist, das heißt einer Sala Terrena, in der sich die adlige Gesellschaft unterhalten, Musik hören und visuell mit der Umgebung kommunizieren sollte. Die zweite Achse, quer zur ersten, war eine Lindenallee, die die herzogliche Stadt Jičín, die Loggia und den Garten mit dem Kartäuserkloster in Wallgitze, Waldsteins vorgesehener letzter Ruhestätte, verband.
Mit der Ära Waldsteins erlebte die Stadt eine glanzvolle Epoche, in der sie europaweit bekannt wurde und einen allseitigen Aufschwung erreichte. Jičín wurde Sitz amtlicher Institutionen des Herzogtums Friedland, Umschlagplatz für Waren, die für den herzoglichen Hof bestimmt waren, und nicht zuletzt ein Handelszentrum für Kriegslieferanten. Nach dem Tode des Herzogs verlor jedoch Jičín seine Bedeutung und sank aufs Neue auf das Niveau der übrigen Untertanenstädte zurück.
Waldstein ist in Jičín jedoch nicht in Vergessenheit geraten. Bereits zum dritten Mal werden dort in diesem Jahr, genau am kommenden Wochenende, die sogenannten Waldsteintage begangen. Mehr dazu hören Sie von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Jičíner Kreisamtes, Jaroslav Veselý.
Diese Tage knüpfen an die Veranstaltung an, die 1934 anlässlich des 300. Jahrestages der Ermordung des Herzogs Wallenstein in Jičín stattfand. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass Albrecht von Waldstein die historische Gestalt ist, über die die zweitmeisten Bücher geschrieben wurden. Die erste ist Napoleon. Wir waren dadurch fasziniert, wie unsere Vorfahren 1934 diese höchst umstrittene Persönlichkeit gefeiert und wie sie an sie erinnert haben. Die Feierlichkeiten dauerten damals einige Wochen und wir haben sie uns als bestimmten Leitfaden und Vorbild genommen.
Die Waldsteintage beginnen am Freitag, den 17. Mai, und zwar mit einem Block von Geschichtsvorlesungen. Begleitet von Fanfarenklängen soll dann Albrecht von Waldstein höchstpersönlich eintreffen. Das Freitagsprogramm wird in einem Konzert der Gruppe Guta Musice seinen Höhepunkt finden, die unter dem Titel Labyrinth der Welt und Paradies der Musik Stücke aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges spielen wird.
Am Samstag, den 18. Mai, wird der historische Markt eröffnet. Wir haben auch ein Lager deutscher Landsknechte vorbereitet, die unter Befehl von Herzog Waldstein stehen werden. Waldstein wird auch eine Rede zu seinen Untertanen halten, die Marktleute sowie den Gang seiner Kanzlei kontrollieren.
Waldstein wird sich aber auch auf einen Umzug durch die Stadt begeben, sich mit seinen italienischen Architekten treffen und eine Ausstellung von Werken von Kindern in der Jičíner Kunstschule eröffnen. Außerdem haben Schüler aus 9 Schulen in Jičín und Umgebung in Zusammenarbeit mit dem Literaturarchiv in Staré Hrady, dem Kreismuseum und der Galerie in Jičín sowie mit dem dortigen Kreisarchiv eine Konferenz mit dem Namen Terra Felix, Terra Desolata vorbereitet. Mehr dazu sagte uns der Direktor des Kreismuseums, Jaromír Gottlieb.
Die Schüler haben sich an dem sogenannten Projektunterricht beteiligt. Das Thema ihrer Arbeit war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der jede der hiesigen Gemeinden betraf. Die Kinder lösen solche Aufgaben wie etwa Erforschung der Sichtbarkeit der Burg Welisch aus der Burg Kumburg oder die Umstände des Brandes von Kopydlno. Und auf der Pressekonferenz werden sie über ihr Projekt referieren, was sie erforscht und festgestellt haben. Und sie werden die Ergebnisse ihrer Arbeit auch vorführen, wie etwa alte historische Tänze, die sie einstudiert haben.
Mit einem Projekt hat sich auch die tschechische Geldprägestätte Česká mincovna aus Jablonec nad Nisou Gablonsk in Waldsteintagen angeschlossen. Sie produziert alle Münzen, die in der Tschechischen Republik im Umgang sind, außerdem aber auch Sondermünzen und Medaillen. Lucie Kuželová dazu.
Takovou tradicí se již stalo, že Česká mincovna vydává repliky historických mincí, čímž vždycky připomene určitou významnou...
Es ist schon zu einer Tradition geworden, dass unsere Geldprägestätte Repliken historischer Münzen herausgibt und dadurch an eine konkrete bedeutende Zeit oder Persönlichkeit der böhmischen Geschichte erinnert. Und in diesem Jahr ist die Wahl gerade auf Albrecht von Waldstein gefallen. Er ließ sehr schöne und interessante Münzen prägen, von denen wir nun zwei herausgeben. Die erste ist der goldene Waldstein-Dukat, der 1631 in Jičín geprägt wurde. Die zweite ist ein Waldstein-Taler aus Silber, der bereits 1626 ebenso in Jičín geprägt wurde. Und als dritte geben wir zu diesem Anlass eine Gedenkmedaille heraus, eine große Messingmedaille, auf der Albrecht von Waldstein als Feldherr und auf der anderen Seite Waldstein auf dem Pferd dargestellt wird. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Einladung nach Jičín. Sie können diese schöne Stadt jederzeit besuchen. Wenn Sie das aber am kommenden Wochenende tun, können Sie sich dort mit Albrecht Eusebius Wenzel von Waldstein persönlich treffen. Aus Prag verabschieden sich für heute Martin Ježek und Markéta Maurová.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.